Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht oder wann immer ihr das auch hört. Mein Name ist Micho und ihr hört den Dolphins Drive und Stammhörer wissen es. Wenn Micho euch begrüßt, heißt es, dass Rico immer noch nicht so weit ist. Ich frage mich manchmal, was der Junge macht, warum der so lange auf der faulen Haut liegen muss, aber gut. Er behauptet natürlich, er müsse arbeiten. Würde ich an seiner Stelle auch erzählen. Aber da es langweilig wäre, wenn ich das alleine mache, habe ich mir dann überlegt, gut, dann hole ich mir halt wieder Tobi dazu. Hallo Tobi.
Moin, ja, ich liege auch auf der faulen Haut, aber nur ein paar Minuten.
Ja, nee, ja, das ist der Stand der Dinge, zumindest was die Besetzung angeht. Diesmal haben wir uns auch keinen Ersatz für Rico geholt, aber ich habe gehört, Tobi, es gibt wichtige Neuigkeiten.
Du meinst, bevor wir zum wirklichen Ersatz, den da jemand geholt hat, die Tatsache, dass Christine Cavallari mal wieder Jay Cutler verklagt.
Ich meine, dein Schwerpunktgebiet, genau.
Ja, natürlich. Also, sie hat ihn auf Unterhaltszahlungen verklagt und er hat die Unterhaltszahlungen nämlich gestoppt, weil er ihr gesagt hat, auf gut Deutsch, ich gebe dir kein Geld mehr, such dir einen Job. Und das geht dann mal wieder in Runde 37 diesmal gefühlt. Aber naja, was man so liest.
Über den du liest ja anscheinend die entsprechenden Fachgazetten.
Selbstverständlich, natürlich. Ich bin jeden Tag beim Friseur.
Ja, das sind aber, glaube ich, die einzigen Neuigkeiten, die es so boulevardmäßig gab. Oder gab es noch andere wichtige Neuigkeiten in der Beziehung, Tobi?
Also Dolphins spezifisch auf jeden Fall. Also da ist momentan nicht viel los, bis auf die Tatsache, dass Social Media über überworfene, unterworfene und was weiß ich nicht was für alle Trainingswürfe von Tua diskutiert, bis zum geht nicht mehr, aber nichts wirklich Wichtiges.
Das interessiert ja nicht wirklich, genau. Nö, es gibt aber andere Sachen, die uns interessieren, denn unsere Kaderplanungen waren noch nicht abgeschlossen. Stattdessen haben wir relativ kurz nach unserer letzten Aufnahme tatsächlich, und zwar noch vor der Veröffentlichung, aber nach der Aufnahme, denn wir haben mit Jan, wer es nicht gehört hat, sollte sich die Folge vielleicht nochmal anhören. Wir haben mit Jan bereits am Sonntag aufgenommen. Und danach haben wir noch vor dem Donnerstag, bevor die Folge veröffentlicht wurde, einen Spieler verpflichtet. Running Back Sony Michel. Tobi, wie sehen die Zahlen aus?
Naja, also in seiner Karriere, die er in erster Linie sowohl in Boston bei den Patriots als auch im letzten Jahr bei den Rams durchgebracht hat, das heißt, er ist natürlich Super Bowl-Gewinner, hat er in insgesamt 55 Spielen und 743 Läufen über 3.100 Yards erzielt, 18 Touchdowns gemacht. Wer den Yard Average haben möchte, das sind so knapp 4,2 Yards pro Lauf. Speziell im letzten Jahr bei den LA Rams, zu denen er ja gegangen ist, nachdem er in New England keine Zukunft mehr hatte und ihm das nahegelegt wurde, hat er da von den 17 Spielen 7 gestartet, hat in 208 Rushes etwas über 840 Yards erzielt, 4 Touchdowns gemacht, da knapp 4,1 Yards pro Lauf erzielt, knapp 50 Yards pro Spiel. Im Receiving, wer das wissen möchte, hat von 33 Targets 21 gefangen, 128 Yards erzielt und einen Touchdown gemacht. Eine Catch-Percentage-Rate von knapp 64%. Also auf jeden Fall gut bis sehr gut. Und eine zumindest bemerkenswerte Ergänzung des eh schon starken Running Back Rooms, den die Dolphins derzeit haben.
Aber Tobi, das ist schön, dass du das so gesagt hast. Ich wollte von dir vor allem die Vertragszahlen haben.
Die Vertragszahlen von Sony Michel gibt es leider noch nicht. Also die, wie jetzt genau, wie viel er verdient und wie das aussieht, das kennt man noch nicht. Das wurde noch auf den spezifischen Seiten nicht veröffentlicht. Man vermutet, dass es sich da um einen One-Year-Contract handelt, der mit 1,75 Millionen Dollar ausgepreist ist. Das heißt, in diesen 1,75 Millionen Dollar soll angeblich 350.000 Dollar Signing-Bonus drin sein. Von daher, das ist so in diesem Bereich. Für einen Running Back der Klasse eines Sony Michel ist das gar nicht so viel, dass er nur einen One-Year-Contract bekommt, ist auch klar, weil er stellt sich den Wettbewerb in unserem Running Back Room und ich möchte nicht die Hand dafür ins Feuer legen, wer von den Running Backs, die wir haben, da das Roster schafft und wer von uns vielleicht dann noch vor der Saison wieder entlassen wird. Also ich möchte nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass Sony Michel die Saison bei den Dolphins sieht.
So ähnlich sehe ich das auch. Also du sagst, gar nicht so ein schlechter Running Back. Ich weiß nicht, 4,1 Yards Average. Ja, er ist Super Bowl-Sieger, alles gut und schön. Aber letztendlich wirkt er für mich auf mich so ein bisschen bei den Patriots als so ein bisschen gescheitert, als im Passing-Game nicht wirklich zu gebrauchen. Ein Running Back, der zu uns kommt, im Prinzip so ein bisschen, um in der Rotation zu sein und so ein bisschen vielleicht auch für Short Yardage. Aber das ist jetzt keine Verpflichtung, wo ich sage, von wegen, die bringt uns wirklich vorwärts. Ich weiß nicht, Tobi, wie ist denn deine Meinung zu der Verpflichtung, außer dass du sagst, wir haben eh schon crowded Running Back Room?
Also was Sony Michel auf jeden Fall mitbringt, gerade im Vergleich auch zu Raheem Mostert zum Beispiel, ist seine Verfügbarkeit. Also der Junge ist zwar nicht top, aber wenn man ihn braucht, war er halt immer zur Stelle und hat dann immer solide Leistungen gebracht. Wenn man sieht, dass er sich gerade wahrscheinlich auch mit Myles Gaskin um eventuell noch einen Platz wird battlen müssen. Klar, es ist nie verkehrt, da eine weitere Option zu haben, die die Liga schon mal gesehen hat und die vielleicht in einem anderen System als das in New England zum Beispiel gespielt wird oder jetzt gerade auch unter dem neuen System von Mike McDaniel. Vielleicht schafft er es ja, aus ihm das Potenzial rauszukitzeln, was er zweifelsohne hat. Sonst, er ist ein First-Round-Pick.
Ne? Ja, schön. Du, das war ein Charles Harris unter anderem auch.
Du, Charles Harris ist in Detroit gar nicht schlecht.
Und wie heißt er nochmal? Unser langjähriger Cornerback, Slot-Cornerback.
Du meinst Noah Igbinoghene.
War auch ein First-Round-Pick.
Ja, ist auch ein First-Round-Pick. Ob der allerdings das 53er-Roster sieht, das weiß ich derzeit auch noch nicht.
Will damit nur ausdrücken, ob First-Round-Pick hin oder her. Das ist mir relativ egal. Gerade Running Backs sind in meinen Augen relativ leicht zu ersetzen. Und wir haben Running Back Room, wo die Leute schon bewiesen haben, dass sie einiges können. Auch in Myles Gaskin ist ein Spieler, den man zumindest gebrauchen und einsetzen kann. Alec Ingold, Spieler für Short Yardage-Situationen. Wir haben halt Running Backs en masse gehabt. Und ich finde die Verpflichtung von Sony Michel absolut unnötig. Um das mal ganz klar zu sagen. Hat der Spieler Talent? Ja. Ist er gut? Sagen wir mal mittelmäßig. Verbessert er unseren Running Back Room wirklich? Nur insofern, dass wir noch mehr Tiefe hatten, als wir sowieso schon haben. Weiß ich nicht. Also, ist nicht eine Verpflichtung, die ich mir gewünscht hätte. Muss ich ganz klar sagen. Und ja, du sagst, da werden einiges 53er Roster nicht erreichen. Und das stimmt. Und ich kann auch nicht die Hand ins Feuer legen, für wen. Aber Stand jetzt, kann ich sagen, was meine Präferenz wäre. Und tatsächlich wäre Stand jetzt meine Präferenz, dass Sony Michel nicht das 53er Roster kriegt. Und von daher, und da muss ich ja von ausgehen, von mir aus, Stand jetzt halte ich dementsprechend die Verpflichtung für einen Fehler und für unnötig. Sorry.
Naja, rein finanziell gesehen kann man es ja ganz einfach runterbrechen. Er ist 800.000 Dollar wahrscheinlich billiger als Miles Gaskin. Und Miles Gaskin muss zeigen, dass er muss im Trainingscamp zeigen, dass er zumindest gleichwertig ist oder besser ist. Sonny Michel reicht es aus, wenn er im Trainingscamp zeigt, dass er gleichwertig ist. Und wenn das passieren sollte, wenn in dem Zweikampf sich dann eben der bessere der beiden durchsetzt oder eben Miles Gaskin nicht besser ist, dann kommt diese finanzielle Komponente zum Tragen. Und wie du sagst, es ist eine Option mehr. Und das kann gerade bei unserem Running Back, bei unserer Geschichte der Running Backs in der jüngsten Vergangenheit nicht das Verkehrteste sein, wenn man eine Option mehr in der Hinterhand hat. So viel oder so teuer ist es nicht, wenn wir ihn jetzt bis Juli behalten.
Na gut, aber das, sagen wir mal ganz ehrlich, Edmonds und Raheem Mostert werden safe sein. Die werden safe im Kader sein.
Das sehe ich noch nicht, vor allen Dingen, weil Raheem Mostert ja mit seiner Verletzungsanfälligkeit ja immer noch so ein paar Problemchen hat.
Ja, ich glaube aber, dass sie ihn trotzdem unbedingt haben wollten, dass er dementsprechend da bleiben wird. So, Alec Ingold als Fullback wird drin bleiben.
Das ist klar.
So, dann hast du noch Saron Ahmed, Miles Gaskin und Sony Michel. Und mindestens einer von den dreien, wenn nicht sogar zwei, müssen vor die Tür gesetzt werden.
Das
So.
ist richtig. Das wird ein lustiger Kampf werden.
Saron Ahmed kennt McDaniels noch aus seiner Zeit in San Francisco. Die haben eine Vergangenheit. Ach, Garrett Doakes, haben wir auch noch, meine ich.
Ja,
Also,
Garrett Doakes, The Kendre White, den wir ja als undrafted
ja,
free
genau,
agent
Sir Kendre
geholt haben.
White.
Wir haben ausreichend.
So, ja, wir haben mehr als ausreichend. Meiner Meinung nach sollten die, also wenn ich jetzt davon ausgehe, sind die Spieler, die gehen sollten, in meinen Augen, Saron Ahmed, für den man vielleicht sogar noch was kriegt, Sony Michel, für den man nichts mehr kriegen würde, aber das sind die Spieler, die gehen würden. Und das sehe ich als Problem, das sehe ich so ein bisschen als Verschwendung von Ressourcen an. Gut, das sind meine persönlichen Vorlieben, ja.
Ja, aber welche Ressourcen verschwendest du denn?
Ja, selbst wenn du sagst von wegen, er ist ja nicht ganz umsonst gekommen.
Nein, nein, aber das wird man ja dadurch wieder reinholen, dass auch andere Spieler gecuttet werden.
Ja, aber ich würde ihn gern wieder cutten. Und dadurch würde er ja wieder Geld kosten. Und dann ist die
Na.
Frage, warum macht man das überhaupt? Sieh es von meiner
Um
Warte aus. Wenn ich einen Spieler hole, bei dem ich mir ziemlich oder den ich gerne wieder cutten würde, warum hole ich den überhaupt erst? So, das ist, ich muss es ja von meiner Seite aus sehen.
Du, du, du gibst, du gibst für einen Spieler mit einem erheblichen Potenzial relativ wenig Geld aus und bist dir sicher, dass selbst wenn er es nicht schafft, er kein Dead Cap kostet und es keine langfristigen Kosten mehr besteht. Er ist aus der Warte einfach eine gute Option mehr, die nicht ganz so teuer ist. Alles andere würde mehr Geld kosten.
Ich finde jetzt gar nicht, dass er so der Big Potential Player ist oder so.
Naja, er hat immerhin letztes Jahr in der NFL 800 Yards erlaufen. Also, das kann man ja nicht
Ja,
unter den Tisch kehren.
auch ein Systemspieler. Sorry. Aber das liegt meiner Meinung nach am System. Ich bin der festen Überzeugung, das hätten auch andere geschafft in dem System.
Das mag sein, aber auf dem Papier ist das nun mal.
Ich glaube, individuell kannst du ihm von den 800 Yards vielleicht 100 Yards anrechnen, wenn es hochkommt.
Naja, wie viel willst du Miles Gaskin in dem System, was wir letztes Jahr gespielt haben, anrechnen und was willst du ihm gutschreiben, ne? Das wird das Trainingscamp zeigen.
Also, aber du siehst, wo es für mich ist. Für mich ist Sony Michel einer, der dir individuell, Running Backs haben sowieso ein Problem, individuell was zu bringen. Und ich setze lieber auf junge und unterschiedliche Spieler und tatsächlich auch lieber auf eine Secondary White als auf einen Sony Michel, den ich auch als Spieler so insgesamt, ja, ich finde, er ist zu relativ wenig geworden. Ich finde auch nicht, dass er wirklich wahnsinnig gut bei uns ins System passen wird. Also muss man natürlich sehen, trotz allem. Also ich habe die Befürchtung, dass Gaskin und Sekandre White, Garrett Doakes gehen müssen und vielleicht sogar Saron Ahmed, dass wir Sony Michel behalten. Und das halte ich halt für einen Fehler. Weil ich glaube, dass letzten Endes Sony Michel nicht der Spieler ist, der uns auf Dauer auch in der Tiefe weiterbringen wird und der Spieler sein wird, der uns dauerhaft wahrscheinlich zu viel kosten wird, einfach weil der diesen First-Round-Bonus hat, den er meiner Meinung nach auch nicht wert ist. So, ziemlich böse, ich weiß.
Ja, wir sind nicht nah dran und wenn er den Cut übersteht, dann werden sich die Leute vor Ort da schon was gedacht haben.
Ne? Also es ist so schon, Sony Michel hat natürlich schon mit Muskelverletzungen zu kämpfen gehabt, das haben aber viele Running Backs. Und ja, ich gebe dir recht, Raheem Mostert ist ein Spieler, der ein starkes Fitnessproblem hat. Aber dann zu sagen, von wegen, boah, warum kannst du es wirklich nicht mit einem Sequandre White, mit einem Miles Gaskin, mit einem Simon Ahmed auffangen? Meiner Meinung nach wäre das gut möglich gewesen. Weil du hast mit Chase Edmonds einen sehr soliden, was die Verletzungsanfälligkeit eigentlich angeht, einen ziemlich guten Spieler. Du hast generell mit Chase Edmonds einen ziemlich guten Running Back. Miles Gaskin, wissen wir alle, was wir davon zu halten haben. Er hat im letzten Jahr einen Rückschritt gemacht. Ja, das ist aber der Offense geschuldet. Garrett Doakes, gut, wurde auch nie wirklich eingesetzt und er wird Ingold vor der Nase haben. Simon Ahmed war auch immer wieder da, wenn man ihn brauchte. Und jetzt holt man Sony Michel. Irgendwie gefällt mir das nicht. Sorry.
Ja, wir sind 3 Monate vor der Saison, also da geht noch viel Wasser an Rhein runter.
Ja, mag sein, aber für mich ist die Verpflichtung halt unnötig. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, Tobi. Du sagst ja, es kostet nichts. Doch, es kostet auf jeden Fall irgendwas. Also ganz umsonst werden wir aus der Nummer nicht wieder rauskommen.
Nee, doch, wir kommen nicht ganz umsonst rein, aber wir kommen ganz umsonst wieder raus.
Okay, gut. Dann haben wir das Geld, was wir investiert haben, auf jeden Fall verloren. Nee, das meine ich damit.
Das ist nicht so viel. Also das.
Ja, aber für mich
ja keine Game Day Checks. Ja, was willst du denn damit sonst machen?
Außerdem, Tobi, wie viel ist es?
Was weiß ich, 30, 40.000?
Und das findest du nicht so viel? Für mich ist das eine Menge Geld.
In NFL-Verhältnissen ist das nicht viel Geld.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also da sollte man nicht die Bodenhaftung finden. Ich finde, das ist eine Menge Geld. Und für das Geld zahle ich lieber noch einen Undrafted Free Agent.
Ja, wenn wir über Geld diskutieren, dann verdienen die alle zu viel. Punkt. Ja. Aber da, die Nummer müssen wir gar nicht erst anfangen.
Nein, aber wenn es um 30.000, 40.000 geht, ganz ehrlich, damit zahle ich lieber einen weiteren Undrafted Free Agent, als dass ich Sony Michel gesagt
habe. Du kriegst für 30.000 keinen weiteren Undrafted Free Agent.
Nicht?
Nein.
Okay, erklär, warum nicht?
Weil das auch Geld kostet.
Ja, wie viel denn?
Welches Beispiel willst du haben?
Ist mir egal. Einfach irgendein Undrafted Free Agent, der im Prinzip vorher vom 53er Roster gecuttet wird.
Der vom 53er Roster gecuttet wird. Du bietest dem ja einen Bonus an, damit der bei dir unterschreibt und nicht bei anderen Teams.
Ja.
Das heißt, du wirst ihm mindestens schon mal einen Signing-Bonus von, ich glaube, Kader Kuhu kriegt 20.000 oder sowas oder 30.000.
Ja gut, aber das war auch eine Sondernummer, wissen wir.
Gehen wir von Zach Barry zu. Du willst von mir ein Beispiel haben, dann gebe ich dir ein Beispiel, das passt dir nicht.
Du nimmst den Sonderfall, den, wo wir uns alle gefragt haben, warum hat der das überhaupt bekommen? So, nimm doch so jemanden wie Ty Clary zum Beispiel.
Ja, der wird gar nichts bekommen haben, weil er einen Sondervertrag unterschrieben hat und weil der das, weil er die sportärztliche Untersuchung nicht bestanden hat und gefeuert wurde.
Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Siehst du? Das ist so nebenbei in Kaderposition 50. Wir haben dafür Kyle Bunward geholt, einen weiteren O-Liner. Wir haben einfach nur die undrafted O-Liner ausgetauscht.
Wie viel haben wir denn für den investiert?
Für Bunward, dem wirst du 5, 6, 7, 8, 9, 10.000 geben.
Siehst du?
Ja, aber bei dem ist die Chance, dass der das Roster kriegt, 0%. Bei Sony Michel hast du immerhin 10 oder 20%.
Oh. Ja, aber du verstehst, worauf ich hinaus will. Ich glaube, du verstehst meinen Punkt.
Ja, den Punkt verstehe ich, aber ich verstehe nicht, warum du es übertreiben musst.
Wieso übertreiben? Ich will ihn halt tatsächlich nicht haben und sehe auch 30.000 oder 40.000 als zu viel an.
Ja, du bist aber nicht jeden Tag beim Training und wenn der das Roster schafft, wird das schon irgendeinen Grund haben, dass er das schafft.
Ja, schön.
Und wenn er es nicht schafft, behältst du den anderen.
Ja, wie gesagt, mir gefällt's nicht. Gebe ich ehrlich zu.
Das darf dir nicht gefallen, aber vom reinen Standpunkt her der Kaderbildung, ne? Sind wir da eh raus. Du kannst sagen, ich mag den nicht, das mag sein. Aber du kannst nicht sagen, wenn wir den im Roster haben, haben wir einen Fehler gemacht.
Ich finde, das ist zum Beispiel etwas, was dem Roster geschadet hat, eher. Also er hat, es hat den Roster in meinen Augen nicht besser gemacht.
Es hat ihn aber auch nicht schlechter gemacht.
Es hat ihn zumindest insofern, es hat meiner Meinung nach die Situation schwieriger gemacht und die Wahrscheinlichkeit, und jetzt kannst du wieder sagen, ja, dann hat Sony Michel sich durchgesetzt, ja, nicht unbedingt, mit seinem First-Round-Bonus, dass ein anderer Spieler, der in meinen Augen besser wäre, gehen muss, weil Sony Michel diesen First-Round-Bonus hat, ist in meinen Augen größer und dann hat das den Roster schlechter gemacht. Ich weiß viel Wenn und Abers und das Argument, die werden schon wissen, was sie tun, zieht bei mir halt nicht.
Dann musst du dir jeden Tag, das Training angucken und musst sportlich argumentieren, warum er denn schlechter ist als Miles Gaskin.
Okay,
das ist dann so. Du kannst nicht aus Deutschland hier sagen, der hat das Roster geschafft, aber die Trainer taugen alle nichts und sind alle Pfeifen.
Das kannst du auch nicht sagen. Das habe ich nicht gesagt.
Ja, das ist aber die Konsequenz daraus.
Nein, du verstehst das vollkommen falsch, glaube ich.
Nee, ich will das jetzt gerade falsch verstehen.
Anscheinend, aber dann brauchen wir darüber auch nicht weiter diskutieren, glaube ich. Nee, also sonst kriegen wir uns gleich in die Haare und wir haben keinen Rico her, der uns auseinanderzerren kann.
Ach, das ist doch eine Todesdiskussion um den dritten oder vierten Running Back. Da gibt es ganz andere Probleme, die wir in den weiteren Folgen der Kaderplanung noch besprechen, wo wir es wahrscheinlich rappelt.
Gut, wir haben aber noch eine zweite Edition getätigt, Tobi.
Ja.
Melvin Ingram. Und bevor du jetzt groß was erzählst, gibt's da schon Zahlen zum Vertrag?
Er soll einen One-Year-Contract für 5 Millionen unterschrieben haben.
Dann sag mal was zu Melvin Ingram, wenn du dazu schon was sagen kannst.
Naja.
Also, wo er herkommt und so weiter.
Wo er herkommt. Er kommt.
Wie heißt seine Frau und
Ingram wahrscheinlich. Witzig. Nein, zu Melvin Ingram muss man glaube ich nicht viel sagen, außer der Tatsache, dass er bei den Chargers gespielt hat in den letzten Jahren, im letzten Jahr dann zwei Teams hatte mit Kansas City und Pittsburgh, sorry. Aber dass er, da wird Rico jetzt sagen, nur Pro Bowl, aber er war dreimal im Pro Bowl und er gehörte nach PFF, glaube ich, zu den Top 20 nach Ratings von Pass-Rushern im letzten Jahr. Das ist auch sein großes Steckenpferd. Der Pass-Rush, die Quarterback-Jagd, dennoch ist er auch im Running-Game nicht wirklich schlecht. Also er ist ein bisschen in die Jahre gekommen jetzt. Er wird 33 und ist natürlich nicht mehr so derjenige, den du für 100% der Snaps aufs Feld schickst. Aber in der Pass-Rush-Rotation, die die Miami Dolphins nun mal haben, ist er mit seiner Erfahrung, mit seiner immer noch zur Schau gestellten Klasse und mit auch seinem Veteran-Leadership, was er so haben soll und was er auch hat, auf jeden Fall eine der Top-Verpflichtungen der Offseason. Wenn man sich das im letzten Jahr nun mal angucken möchte, also er hat von 15 Spielen, die er gemacht hat letztes Jahr, sieben gestartet, zwar nur 25 Tackles erzielt, 2 Sacks, 4 Tackles for Loss, aber 11 Quarterback-Hits. Also er ist nicht mehr so spritzig wie früher, er kommt aber immer noch durch und sorgt für Gefahr. Und das, was er bei den Miami Dolphins in erster Linie machen wird und machen soll, ist Ruhepausen den Pass-Rushern zu geben, die wir haben, und den starken Pass-Rush, den wir im letzten Jahr schon hatten, noch weiter zu verstärken. Wenn man sich jetzt überlegt, dass man von Ogbah, Phillips, jetzt Ingram, Van Ginkel, Tindall, wenn der mal ein paar Spiele Erfahrung hat mit seiner Geschwindigkeit, die blitzenden Safeties, die wir haben. Also das wird für viele O-Lines und für viele Quarterbacks kein Vergnügen werden, gegen unsere Defense zu spielen, was den Pass-Rush betrifft.
Ja, Ich sehe es so ähnlich. Also man muss überlegen, mit wem Melvin Ingram dann auch lange Zeit zusammengespielt hat, nämlich mit Aaron Donald, der wohl der beste Verteidiger, wenn nicht sogar der beste Spieler der NFL ist. Muss man auch ganz klar so sagen. Und meiner Meinung nach hat Aaron Donald auch so eine Entwicklung machen können, weil er Melvin Ingram lange Zeit auch neben sich hatte und die beiden lange Zeit ein zweiköpfiges Monster waren. Das hat Aaron Donald in der Anfangszeit unheimlich geholfen. Ja. Und so kann es auch uns nur helfen. Er kann den jungen Phillips an die Hand nehmen. Er kann Löcher stopfen. Er kann in der Rotation dementsprechend uns helfen. Ein bisschen schade finde ich, dass es nur ein Einjahresvertrag ist. Ich glaube, einen Melvin Ingram hätte ich gerne auch einen Zweijahresvertrag gegeben. Muss ich ganz klar sagen, auch wenn er schon älter ist. Aber ich halte verdammt viel von ihm. Das ist die Verpflichtung wiederum, mit der ich total glücklich bin. Und wo ich sage, die bringt uns als Team richtig nach vorne. Er ist halt ein Defensive End, der sowohl in einer 4-3 als auch in einer 3-4 Defense spielen kann. Ich schätze mal, dass wir weiterhin relativ flexibel spielen können und dass Melvin Ingram da auf jeden Fall dauerhaft auch irgendwo einen Platz kriegen wird. Es würde mich noch nicht mal wundern, wenn er tatsächlich in der Rotation so eine große Rolle spielt, dass sein Snap-Anteil nicht wesentlich unter den von Emmanuel Ogba liegen wird. Auch wenn Emmanuel Ogba natürlich eine Menge an Kohle verdient, halte ich von Melvin Ingram total viel. Und es bringt, wie gesagt, unsere sowieso schon gute Defense ordentlich nach vorne. Und im Gegensatz zu der Verpflichtung, über die wir uns vorhin fast in die Haare bekommen haben, sage ich da ganz klar, alles richtig gemacht. Kann ich nicht anders sagen.
Da ist von auszugehen. Und wir wollten ihn ja immer schon mal haben. Also er war ja in den letzten Jahren immer auch mal wieder auf den Zetteln der Miami Dolphins. Jetzt hat es dann letzten Endes geklappt und wie du sagst, es ist als Verpflichtung bärenstark. Und da muss man wirklich Chris Greer auch mal Respekt zollen. Wir haben ihn die letzten Jahre ja alle mehr oder weniger harsch kritisiert, aber den Job hat er entsprechend gut gemacht.
Tobi, wenn du dir jetzt noch einen Free Agent wünschen könntest, überleg mal kurz, vielleicht welche Position und wen würdest du holen dann eventuell?
Ich bin noch nicht so ganz fein mit der Center-Position. Ich kann das nachvollziehen, dass die Leute sagen, ja, Michael Dieter hat letztes Jahr solide gespielt, wir setzen auf ihn, aber da fehlt mir noch was. Also das ist der einzige Buchstabe, den ich noch auf der Need-Liste habe, muss ich ehrlich gestehen. So einen, weiß ich nicht, also bei JC Tretter wundert es mich halt, der eigentlich beste Center, der in der Free Agency noch zu haben ist, dass der noch nirgendwo gesigned hat und dass es da keine Gerüchte in irgendeiner Art und Weise gibt. Das macht mich ein bisschen skeptisch. Aber
wundert mich auch. Ich sehe es ja genauso wie du. Naja. JC Tretter wäre halt der eine Spieler, über den wir überlegen könnte, Center von Cleveland, jetzt 31 Jahre alt, also eigentlich auch erfahren. Ne? Also den könnte man dementsprechend haben. Hast du eine Ahnung, was man für den ungefähr zahlen müsste? Und ob wir uns das leisten könnten?
Also leisten könnten wir uns das auf jeden Fall. Also
er hatte im letzten Jahr einen Dreijahresvertrag mit Signing-Bonus. Im Schnitt war das, glaube ich, 10,8 Millionen.
Ja, wir haben die in jedem Fall noch zur Verfügung. Also wir könnten das bezahlen. Und ich gehe auch davon aus, dass ein JC Tretter, je länger er jetzt auf dem Free Agency Markt ist und keinen Abnehmer findet, umso mehr sinkt dann natürlich auch ein Stück weit der Preis. Also ich gehe davon aus, dass das so in Melvin Ingram Regionen mit etwas mehr Einsatz, glaube so um 6 bis 7.
Für ein Jahr oder würdest du direkt ihm 2 Jahre geben?
Ich würde ihm 1 Jahr geben.
Du bist ja schon anders als ich. Ich würde ihm direkt
2 Jahre geben. Naja, also die Tatsache, dass er bei den Browns im letzten Jahr nur gespielt hat und kein einziges Training mitgemacht hat, wie ich das so gelesen habe, weil er ständig angeschlagen war. Also da scheint irgendwas mit der Gesundheit auch nicht wirklich gut zu sein. auf der anderen Seite hat er die Spiele halt relativ gut gespielt. Worauf es dann ankommt, da bin ich mir unsicher.
Dann hätte ich noch einen anderen Spieler auf derselben Position, der auch in der letzten Saison mit Verletzungen zu kämpfen gehabt hat. Meiner Meinung nach aber einen relativ, ja, lange Zeit einer der besten mit auf dem Markt war. Wir reden hier von Matt Paradis oder Paradise oder, ja, Paradise wird es ja nicht ausgesprochen, ist ja ohne E am Ende. Der zuletzt bei Carolina war, er ist 32 Jahre alt, war eine Zeit lang mal einer der besten Center und würde auch, ich denke mal, sogar noch ein bisschen weniger kosten als ein JC Tretter. Und dem, auch dem würde ich 2 Jahre einfach geben, einfach weil das bei uns so eine neuralgische Position ist, finde ich, wo ich einfach sage, die Position fehlt uns noch. Und da sind noch 2 Schwergewichte auf dem Markt, wo ich bei beiden was mit anfangen könnte. Wie siehst du denn Matt Paradis oder Paradis oder wie auch immer wir ihn aussprechen sollen?
Wahrscheinlich Matt Paradis, nehme ich mal an, weil alles andere, wie du sagst, ergibt keinen Sinn, aber wäre ich auch fein mit, wäre auch okay, wäre wesentlich billiger als JC Tretter.
Hat zuletzt aber auch 3 Jahre im Schnitt 9,6 Millionen, also 1,2 Millionen weniger bekommen.
Naja, sicher, aber
gut, wenn man den anderen statt 6 Millionen für 4,8 bekommen, 2-Jahres-Vertrag.
Das wird man sehen, ja. Ich meine, er hat den Vertrag 2019 unterschrieben und wenn man sich dann zu Gemüte führt, dass er eben schon 32 ist und dass er eben im letzten Jahr statt 17 Spielen nur 9 gemacht hat.
Das muss man sagen, das war aber das erste Jahr, wo er so wenig gemacht hat, ne?
Na, das zweite, 2018 hat er auch 9 Spiele nur gemacht, also.
Ja, gut, okay, ja.
Das ist kein Case dafür, um zu sagen, das war das erste Mal das und, aber das Problem an der Sache ist auch einfach, wollen die Dolphins überhaupt noch was tun? Also, ich bin so der Meinung, JC Tretter, der ja auch Vorsitzender der Spielergewerkschaft ist, das nur nebenbei, ob das jetzt damit zusammenhängt, dass er keinen Job findet, weiß ich nicht, aber das wurde schon mal spekuliert. Was spekuliert wurde, ist die Tatsache, die Dolphins wollen gar nichts mehr tun, weil wir ja schon genug oder ausreichend Zeit hatten, uns mit der Center-Position auseinanderzusetzen. Man hat im Training Connor Williams ausprobiert auf Center. Halte ich aber für Quatsch, den sollen sie mal auf Guard stehen lassen. Und man scheint relativ fein mit Michael Dieter zu sein. Ob man da kurzfristig noch was tut oder was tun kann, wenn die anderen Franchises ihre Spieler entlassen, weiß ich nicht. Aber ich wünsche mir das, aber ich gehe nicht davon aus, dass man hier kurzfristig noch was tut. Also da werden wir noch ein bisschen warten.
Das finde ich wiederum fahrlässig. Also Zuhörer des Dolphins Drive werden es wissen, dass ich ja die Center-Position für sehr, sehr wichtig halte. Ich glaube, dass in der NFL viele die Center-Position ganz schlicht und ergreifend tatsächlich unterschätzen. Man hat das ja oft, Running Backs sind oft lange Zeit in der NFL, obwohl das ja nun wirkliche Fachleute sind, in meinen Augen deutlich überschätzt worden, lange Zeit, die Wichtigkeit. Und Center wird meiner Meinung nach schon seit längerer Zeit unterschätzt. Und ich glaube, so ein guter Center gibt einen absoluten Boost der ganzen Line. Würde die Line, also klar, die Center-Position macht die Center, also wenn wir da einen besseren Center holen, macht es einmal die Center-Position besser, aber ein besserer Center hat nochmal, glaube ich, einen Impact von, ich würde fast sagen, 20% auf den kompletten Rest der Line. Und das, finde ich, ist halt einfach, hilfst du damit auch noch. Also von daher ist das eine Position, ich halte es für einen Fehler, sich nicht mit der Position zu beschäftigen und da noch was zu tun. Ich muss aber auch klar sagen, wenn wir jetzt da alles raushauen, das heißt alles, du sagst, ich weiß nicht, wie viel Geld wir noch zur Verfügung haben, da bist du der Spezialist, Tobi, aber wenn wir jetzt natürlich viel investieren in Ingram, in Michelle, dann wird es wieder deutlicher, warum ich da noch dagegen bin, in zum Beispiel Tretter oder Paradis, dann wären wir aber auch so weit, dass wir nah dran wären zu sagen, okay, dann muss aber auch direkt, dann reichen nicht nur Playoffs nicht, sondern dann wollen wir direkt mal eine Nummer höher, weil da haben wir einiges investiert. Gut, wir haben nächstes Jahr noch genug Draftpicks, alles gut. Aber der Druck steigt natürlich dann, wenn man das macht. Vielleicht wollen sie auch sich da weghalten. Gibt halt viele Dinge, die man da bedenken muss, aber auch das wäre bei mir die Position, die ich noch im Zettel hätte. Ja. Tobi, ja, möchtest du dazu noch was sagen?
Nein, aber man muss ja dazu noch sagen, alles andere ist soweit gut bis sehr gut adressiert, wenn du dir die Folge mit Jan Wegwerth nochmal anguckst, wen wir da undrafted geholt haben, die ja auch Teil des Rosters auch in der Breite dieses Mal wirklich gut bis sehr gut aufgestellt hast. Ich meine, ich hatte letztens in der Facebook-Gruppe mal eine Aufstellung gemacht, um eben zu gucken, wen man in diese 53 Leute mit reinziehen kann und wer dann außen vor bleiben würde. In der Defense ist es noch nicht mal so schwierig. Da fallen nur zwei oder drei oder Namen hinten rüber, von denen man locker sagen kann, ja, die haben durchaus Potenzial, um mehr als das 53er zu schaffen. Aber in der Offense, das wird ja ein, ne, das wird hart, ganz hart werden. Und da werden wir vor einigen Entscheidungen stehen, die auf der einen Seite Nailbiter werden, aber auf der anderen Seite aber auch richtig uns nochmal wieder Potenzial und Geld in Form von Salary zurückgeben, dass wir da auch kurzfristig in der Saison noch reagieren könnten.
Mal eine kurze Frage.
Ja, bitte.
Ist dir schon mal aufgefallen, dass alles, was vor dem Wörtchen aber und nach dem Wörtchen eigentlich kommt, in der Regel gelogen ist? Weil ich frag dich vorhin, möchtest du zum Thema Signings und so noch was sagen? Nein, aber.
Ja.
Das Nein war dann doch schon ziemlich gelogen, oder?
Das hat ja mit Signings nichts zu tun. Das ist ja Kaderbildung und Salaryplanung. Da kann ich mich 5 Stunden drüber unterhalten. Ohne ein Wort zu, ich kann viel reden, ohne viel zu sagen.
Okay, dann kürze ich das Ganze jetzt mal ab und sage, letzte Woche gab es noch eine weitere wichtige Info. Der Schedule wurde released und Überraschung, die Miami Dolphins spielen nicht in England.
Naja, so überraschend war das nur jetzt nicht, aber...
Nicht? Ich habe fest damit gerechnet.
Ja, nö. Dieses Jahr dann nicht mal.
Ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hier gerade meinen Schedule aufgerufen und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist ein falscher Schedule. Tobi, hast du zufällig einen richtigen Schedule offen?
Den offiziellen von der Webseite, ja.
Okay, gegen wen spielen wir in der ersten Woche? Ach, ich weiß warum. Entschuldigung, Tobi, ich bin...
Bist in der Preseason.
Genau, wir spielen in der ersten Woche gegen die Tampa Bay Buccaneers. Und ich dachte nur, das stimmt doch nicht.
Spielen
eine Preseason gegen Tampa Bay.
Aber es ist gut, dass du es ansprichst. Die drei Spiele wurden auch schon festgelegt.
13. August Tampa Bay, 20. August Las Vegas Raiders, 27. August Philadelphia Eagles. Was sagst du zu den Preseason-Gegnern?
Ja, also Preseason für die Miami Dolphins tatsächlich in diesem Jahr mal ein bisschen interessanter als vorher. Man wird die ersten 40, 45 Spieler des Rosters nicht sehen, aber die anderen. Und da wird's dann interessant. Wer kann sich da vielleicht einen der letzten Spots sichern? Tampa Bay in der ersten Reihe top, mit dem, was sie da in der Preseason auf den Rasen bringen werden. Naja, nett. Las Vegas und Philadelphia zu Hause als Preseason Games. Okay, kann man nicht viel zu sagen, aber die Bedeutung der Preseason ist ja oder der Preseason Games ist ja durch die Tatsache, dass es nicht mehr 4, sondern nur 3 sind, deutlich reduziert. Also es würde mich wundern, wenn nehmen wir zum Beispiel Tyreek Hill oder nehmen wir Melvin Ingram, wenn die viele Snaps spielen würden. Das würde mich doch sehr wundern.
Also habe ich so ähnlich gesehen. Ich habe gesagt, Preseason, so what? Gut, dann startet die Saison mit dem ersten Spiel für uns am Sonntag, dem 11. September gegen die New England Patriots. Direkt der Kracher zu Beginn. Können wir direkt mal zeigen, wer Herr in der Liga ist, oder? In der Division.
Das auf jeden Fall. Also,
ja, das, also können wir direkt mal zurechtstutzen. Ich gehe jetzt einfach mal so durch und stoppe, wenn ich meine zu irgendeinem Spiel was sagen zu wollen. Wenn du zu irgendeinem Spiel was sagen möchtest, dann schreist du auch einfach laut hinein. Dann Sonntag, der 18. September in Baltimore gegen die Ravens.
Guckt's euch nicht an. Wird schlimm. So wie
jedes Mal, ne?
Jedes Mal in Baltimore. Katastrophe.
Vielleicht hat Channing Tindall jetzt die Chance, ist ja so meine große Hoffnung, hier Lamar Jackson mal in Grund und Boden zu stampfen.
Ja, ich glaube, das letzte Mal haben wir in Baltimore 55 oder sowas kassiert. Also
ein Grauen. Irgendwie ist das seit Jahren unser Angstgegner.
Ja, aber auch nur in Baltimore.
So, 25. Sonntag, 25. September, bei uns zu Hause im Hard Rock Stadium gegen die Buffalo Bills. Und da geht es meiner Meinung nach darum, direkt, wer kann die Division-Krone erringen. Und tatsächlich sind wir meiner Meinung nach Stand jetzt natürlich gegen die Bills nicht ganz chancenlos, auch wenn die Bills Favorit sein dürfen.
Ja.
Dann in Cincinnati gegen die Bengals. Back-to-back Auswärtsspiele, nämlich im MetLife gegen die Jets. Dann zu Hause gegen die Vikings. Dann 23. Oktober gegen die Pittsburgh Steelers, die einzigen, die in der ersten Runde einen Quarterback gezogen haben.
Der wird gegen uns starten.
Den werden wir wohl auch zurechtstutzen müssen, glaube ich.
Selbst wenn da Mitch Trubisky stehen würde, so what?
Trotz allem muss man jetzt sagen, Dwayne Haskins steht leider nicht auf dem Feld. Da nochmal mein Beileid. Sonntag, 30. Oktober, Detroit Lions in Detroit. Dann direkt das nächste Back-to-Back-Spiel im Prinzip auswärts. Also wir haben zweimal Back-to-Back auswärts. Vikings und Steelers waren beide zu Hause. Das heißt, da haben wir Back-to-Back-Heimspiel gehabt. Und zwar bei den Lions und bei den Bears. Wir haben also diese Saison, wenn mich nicht alles täuscht, das wurde ja immer so geplant. Ich glaube, wir haben ein Auswärtsspiel mehr, ne? Es wird zwischen AFC und NFC immer gewechselt. Und dieses Jahr ist wegen der 17 Spiele, kannst du halt nicht genau gleich ausgehen. Und dieses Jahr ist, glaube ich, die AFC, die ein Auswärtsspiel mehr hat.
Ja, wir haben 9 Auswärtsspiele dieses Jahr, meine ich.
So, also wir spielen gegen die Lions in Detroit, gegen die Bears in Chicago, dann wieder gegen die Browns. Nicht wieder, sondern gegen die Browns zu Hause. Und dann am 20. November unsere Bye Week.
Bevor wir über die Bye Week reden, bei Cleveland entscheidet sich jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, welcher Quarterback da bei den Browns auf dem Platz steht. Die NFL überprüft und der nette Deshaun Watson hat seine gesamte Mannschaft erstmal auf eigene Kosten auf die Bahamas eingeladen.
Oh.
Er hat's ja jetzt.
Bevor ich's vergesse, hab ich natürlich prompt überschlagen, direkt in der vierten Woche, wenn wir in Cincinnati spielen, das ist das Thursday Night Game.
Ja, richtig.
Ich weiß, dass wir irgendwann auch ein Sunday-Night-Game haben, aber da kommen wir gleich noch zu. Auf jeden Fall am 20. November haben wir die Bye-Week. Ich glaube, so eine späte Bye-Week hatten wir tatsächlich jetzt schon lange nicht mehr, ne?
Das stimmt.
Woche 11. Und ich finde es ganz gut, dass die Bye-Week spät ist, weil je später du in der Saison bist, desto eher musst du Verletzungen und so weiter auskurieren. Das hilft also ganz ordentlich. Wobei ich den Gegner, den man nach der Bye-Week hat, weil das immer was Besonderes ist, wenn man sich auf den Gegner so gut vorbereiten kann, hätte ich mir lieber einen anderen Gegner gewünscht als die Houston Texans, die wohl noch nicht konkurrenzfähig sein werden.
Eine deutliche Niederlage.
Siehst du gegen die Texans?
Sehe ich gegen die Texans, ja.
Okay.
Darf ich auch begründen?
Nein.
Ich sagte nein. Das ist mir völlig egal.
Ich sagte nein. Hallo?
Das ist mir egal. Wenn ich dieses
Unverschämtheit hier, Skandal.
Ja. Wenn ich dieses Jahr rüberfliege und wenn das alles so funktioniert, dann bin ich gegen die Houston Texans da.
Okay.
Und mein Rekord kennt man ja inzwischen.
Ja, also, hast du nicht eigentlich Live-Spielverbot?
Vielleicht werde ich mich vor dem Stadion noch maskieren, dass ich irgendwie reinkomme.
Genau, Tüte über dem Kopf, ne, Tobi?
Ja.
So, dann wieder zwei Back-to-Back-Auswärtsspiele. Ja, also wir haben jetzt bei den Cleveland Browns und mit den Houston, mit der Bye-Week dazwischen hatten wir auch Back-to-Back-Heimspiele. Und zwar spielen wir in San Francisco gegen die 49ers am 4. Dezember und am 11. Dezember in L.A. gegen die Chargers. Tua gegen Herbert. gab es ja schon mal das Duell. Gut, dann, und da sollte es tatsächlich schon um den Division-Sieg gehen, in meinen Augen allerspätestens, allerdings leider am 17. Dezember, Orchid Park gegen Buffalo.
Man kann damit rechnen, dass es eventuell Schnee gibt.
Ja, was dann sehr für Alec Ingold sprechen würde. Aber sowieso, wir spielen dann zu Hause am 25. Dezember gegen die Packers. Ganz gut, dass wir nicht in Green Bay spielen. Und haben dann am 1. Januar in Boston die Patriots vor der Schnauze, um ganz zum Schluss am 8. Januar die Jets ins Verderben zu treten. Das wäre der Schedule. So, ich weiß, dass wir, ob wir für den Monday Night, ich glaube, die Monday Night Games sind noch nicht gescheduled, richtig? Aber die Sunday Night Games und
die Sunday Night Games sind schon raus. Ob die Monday Night Games.
Ich meine, die Monday Night Games werden noch nicht. Was die Frage ist, wann haben wir denn unser Sunday Night Game? Weißt du es auswendig? Oder hast du es nachgeguckt? Auf meinen dezenten Hinweis vorhin.
Das Sunday Night Game ist gegen die Steelers in Woche 7. Am 23. Oktober.
Müssen wir auch dazu sagen, ich glaube, Miami hat seit Ewigkeiten kein Sunday Night mehr gehabt.
Ich müsste mich auch, also das müsste ich echt nachgucken, das weiß ich nicht.
Also irgendwo habe ich gelesen, dass es Ewigkeiten her ist, dass wir ein Sunday Night hatten. Und noch länger ist es her, dass wir ein Sunday Night hatten im eigenen Stadion. Also da habe ich irgendwas gehört von weit über 20 Jahren oder so.
Ja, irgendwie Ende der 90er oder so, meine ich, hätte ich gelesen, dass da eben.
Aber genaues weiß ich auch nicht. Wen es interessiert, sagt Bescheid, schreibt es bei YouTube in die Kommentare oder hier unter dem Post, mit dem wir unsere tollen Podcast gebärben oder was auch immer. Tobi, was hältst du vom Schedule?
Naja, also die Gegner waren ja schon bekannt. Mit der Bye Week, das hast du erwähnt. Ich find's nicht so schlecht, dass wir gewisse Spiele gerade so in Baltimore oder so in Cincinnati am Anfang haben, dass wir in der Mitte diesen Detroit, Chicago, Cleveland, Houston Block haben, wobei ich damit rechne, dass die Cleveland Browns in Woche 10 noch nicht mit ihrem neuen über Quarterback spielen werden dürfen, weil er da immer noch gesperrt sein wird. Und ansonsten hinten raus mit den Patriots und den Jets sind eh kribbelige Spiele. Da wird's wahrscheinlich um Playoff ja oder nein gehen. Die sind eh besondere Spiele. Das wird man sehen, wie sich das entwickelt. Also ich schlag nicht die Hände über dem Kopf zusammen. Er ist jetzt auch nicht so, er ist keiner der schwersten. Er ist aber auch keiner der leichtesten. Er hat ein paar Stolpersteine, aber er ist in der Regel so, dass ich sage, ja, damit können wir die Playoffs erreichen.
So, aber, und da ist jetzt wieder die Geschichte, die ich immer vergesse, haben wir nicht ein Spiel in Mexiko gehabt?
Nein, wir haben dieses Jahr überhaupt keinen.
Dieses Jahr, okay. Ja, da hört man immer so viel, dass ich es da wirklich nicht weiß. Aber gut, dass wir das nochmal geklärt haben. Also alle Heimspiele dieses Jahr tatsächlich auch im Hard Rock Stadium. Alle Auswärtsspiele tatsächlich, egal wo. Aber in den USA.
Ja. Wenn sich politisch oder am Hard Rock Stadium nicht noch was ändert, dann ja.
Dies ist eine besondere Folge. Denn eigentlich sollte diese Folge gar nicht erscheinen. Warum? Tatsächlich beginnt jetzt so ein bisschen die saure Gurkenzeit. Wir könnten ab und zu mal was über Signings vermelden. Wir könnten ab und zu hier, Undrafted Free Agent XY hat seinen Vertrag unterschrieben und das war es auch schon. Ja, wie es jetzt weitergeht für uns, ist tatsächlich noch nicht so ganz geklärt. Also wir haben uns jetzt kurzfristig entschieden, hier am Dienstagabend was aufzunehmen, weil halt eben Sony Michel und Melvin Ingram und dann kann man halt eben auch was über den Schedule sagen. Aber grundsätzlich, wir hatten es ja auch schon mal vorher angedeutet, wird es teilweise jetzt schwierig werden mit den Themen. Das heißt, wir werden ab jetzt eher unregelmäßig erscheinen, nämlich immer genau dann, wenn wir etwas zu sagen haben. Sehe ich das richtig, Tobi? Habe ich das richtig ausgedrückt?
Ja, und bei den Dingen, die wir vielleicht für die Offseason planen könnten, haben wir noch keine festen Termine, dass wir da auch nichts sagen
können. Genau, es gibt Überlegungen, euch trotzdem nicht komplett dolphinslos oder footballlos in der footballfreien Zeit zu lassen. Trotz allem, ja, müssen wir jetzt sagen, ihr könnt euch nicht verlassen, dass wir jeden Donnerstag, wie es ja mittlerweile ist, automatisch erscheinen. Wann immer es genug Stoff gibt, und ihr seht ja, wir sind jetzt, haben heute eine relativ kurze Folge, werden wir auch erscheinen. Und sobald wir wissen, dass es wieder regelmäßig losgeht, werden wir auch das tun, werden wir auch wieder regelmäßig aufnehmen. Nur wir sind alle beruflich stark angeschränkt. Ihr merkt, Rico liegt tatsächlich nicht auf der faulen Haut, der ist weg. Ich habe öfters was zu tun gehabt. Ich weiß, Tobi, dass du sehr belastet bist, weil du auch gerne viel Vertretung machen musst, Nachtdienste machen musst und so weiter. Da tut es vielleicht auch ganz gut, mal die eine oder andere Woche auszusetzen, weil wir es auch einfach nicht hinbekommen. Wir bitten da um Verständnis für. Aber Tobi, auch zu dem Thema oder zu irgendeinem anderen Thema, noch irgendein Sätzchen, das du sagen möchtest?
Nö, ich bin durch für heute.
Du bist durch für heute, aber? Oh, es kommt kein Aber. Gut, okay.
Ich will diese Cappuccino-Geschichte nicht wieder aufwärmen.
Ja, mit der fange ich jetzt tatsächlich an. Denn auch wenn wir jetzt die nächsten Wochen nicht ganz so regelmäßig wahrscheinlich erscheinen, könnt ihr uns trotzdem unterstützen. Das könnt ihr finanziell tun, schon ab 2,50 Euro. Jan würde sagen, das ist nur ein Kaffee im Monat. Das würde er nicht gerne hören. Vielleicht kann Jan sich aber mit dem großen halben Cappuccino, den das kostet, anfreunden. Wie auch immer, Rico kann das viel besser ausdrücken als ich über Patreon. Wer uns aber nicht finanziell unterstützen möchte, vollkommen in Ordnung. Unterstützt uns doch einfach durch Kommentare, durch Teilen der Beiträge, durch Likes auf YouTube. Einfach um die Sichtbarkeit zu erhöhen, um diesen schönen Sport und vor allem diese tolle Franchise in Football Deutschland, im deutschsprachigen Footballland bekannt zu machen. Hart der Dinge, die da kommen. Guckt, was es für Ankündigungen kommen wird. Es gibt noch so ein paar Dinge, die wir uns überlegen. Und bis dahin, stay tuned und find's ab.